also es ist eine ganz lustige Geschichte. Wir hatten ein Parkdeck und dieses Parkdeck war undicht. Und die Renovierung dieses Parkdecks war sehr teuer. Und ich habe in einem unüberlegten Satz gesagt, dann lasst uns doch da drauf noch eine Praxiserweiterung stellen, dann regnet es auch nicht mehr durch. Und so haben wir das dann gemacht und haben die Kinderzahnarztpraxis, also die Zahnzauberwelt, vor 10 Jahren da neu gebaut.
Krass.
Und das war ein absolutes Erfolgsmodell. Also das war wirklich, ich glaube, wir haben nach 1,5, 2 Jahren das erste Mal Patientenaufnahmestopp gehabt, weil wir es nicht bewältigen konnten. Und das ist eine eigene
Abteilung. Erstmal wieder Kinder, ne? Du wolltest ja auch Kinder behandeln. Also
das sind nur Kinder, ja. Also die von Säuglingen an mit Ernährung und das war wirklich grandios.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene.
Ich freue mich riesig auf den heutigen Podcast-Gast. Er selbst meinte, er würde sich beschreiben als unternehmerisch tätiger Zahnarzt. Ich glaube, er ist viel mehr als das. Er ist Serienunternehmer, er ist Immobilienentwickler, er ist auch Zahnarzt und er heißt Carsten Paulik. Hallo Carsten, herzlich willkommen.
Hallo Hasan.
Carsten, erzähl uns mal so ein bisschen, wer du bist, was du zurzeit machst und in welchen unternehmerischen Tätigkeitsfeldern du unterwegs bist.
Also ich bin zuallererst Hildesheimer.
Und
ich
gebürtiger.
Gebürtiger Hildesheimer, Bernwarz Krankenhaus. Ich bin gerne Hildesheimer, ich bin hier groß geworden. Ich bin sehr in der Innenstadt hier groß geworden. Ich bin auf Grundschule am Pfaffenstieg gegangen und aufs Josephinum die ersten Jahre, bis die mich nicht mehr wollten.
Okay.
Nein, ich war damals schon wirtschaftlich interessiert und bin deswegen freiwillig auf die Friedrich-List gewechselt. Prüft das jemand nach? Und habe dann tatsächlich hier in Hildesheim meine Bundeswehrzeit als Sanitäter gemacht und bin dann zur Commerzbank gegangen und habe da eine Ausbildung gemacht.
Hast du mir eben erzählt, und hast du in der Commerzbank, hast du auch Stefan Theuer kennengelernt?
Genau, Stefan Theuer war ein Lehrjahr, sagte man damals noch über mir. Thomas Bartlitz war unser Ausbilder. Frank Hartmann auch aus dem Consulting. Also das ganze Consulting-Team war damals mir zusammen krass. In der Commerzbank. Muss eine gute Ausbildung gewesen sein.
Ja, wenn so viele Millionäre da rausgekommen sind.
Und habe dann tatsächlich, eigentlich wollte ich Kinderarzt werden, es war damals aber eine ganz andere Situation.
Stopp, wann wolltest du Kinderarzt werden? Vor
schon immer.
Okay.
Nee, irgendwann wollte ich natürlich auch Pilot und Autorennfahrer werden, aber als ich dann vielleicht ein bisschen gesettelter war, wollte ich tatsächlich Kinderarzt werden. Und damals war die Ausbildungssituation noch eine ganz andere in der Medizin. Man musste eher Verbindungen haben, um Facharzt werden zu können. Heute ist das schon anders und ich habe mich dann wirklich für den damals einfachsten Weg entschieden und habe tatsächlich Zahnmedizin studiert.
Wo?
In Hannover auch. Das ist immer das, was ich so zu hören kriege. Ich habe mich nie abgenabelt. Ich bin also noch nie in meinem Leben umgezogen. Ich wohne in meinem Geburtshaus. Ja. Inzwischen wohnt meine Mutter bei mir und ich nicht mehr bei meiner Mutter. Also die wohnt tatsächlich noch bei uns im Haus. Und ja, habe in Hannover studiert. Und es hat mich aber nicht ganz losgelassen, deswegen haben wir vor 10 Jahren unsere erste Kinderzahnarztpraxis auch gegründet. Das heißt, dieser Hang, was mit Kindern zu machen, war schon immer da. Ja, und ich habe mein Leben lang versucht, relativ früh auf eigenen Füßen zu stehen, war technisch sehr interessiert, habe mit Fahrrädern, Mofas, Mopeds, Motorrädern zuerst gebastelt, dann auch gehandelt, habe Gebrauchtwagenhandel aufgebaut. Und
das alles während deiner Studienzeit, ne?
Nee, um das Studium zu finanzieren, davor schon und um das Studium zu finanzieren.
War das damals teuer, so ein Studium zu finanzieren? Oder ging es eher
um Zahnmedizin ist schon relativ elitär. Es ist halt also sehr viele Ferienkurse, das heißt, die Semesterferien fallen weg, man kann wenig arbeiten nebenher. Ich glaube, wir waren damals 2 oder 3 BAföG-Empfänger in diesem ganzen Semester von 80 Leuten.
Und einer von denen warst du?
Ganz am Anfang nur, dann hat meine selbstständige Tätigkeit mich davon entbunden.
Krass.
Aber und habe dann ganz relativ früh über den Krankenhaussender Hildesheim angefangen, Musik für andere Leute zu machen, also Musik nicht instrumental, sondern indem ich damals noch Vinyl aufgelegt habe. Und aus dem Ganzen hat sich so mit 15, 16 die ersten Hochzeits- und Geburtstagsauftritte entwickelt. Und dann war ich halt über 10 Jahre DJ, so in fast jeder Diskothek und jedem Club hier in Hildesheim und Umgebung.
Also sehr euphorische Zeit.
Das war eine tolle Zeit. Also man war immer dabei und hat trotzdem noch Geld verdient. Also das war ganz, ganz witzig. Und ich habe das nur erzählt, weil ich schon immer ein unternehmerisches Interesse hatte. Also ich.
Aber warum dann trotzdem gesagt, ich will ins Gesundheitssystem und will Zahnarzt werden oder sowas? Ich meine, du hättest auch genauso gut auch sagen können, ich will Manager werden von einem Konzern oder so, weil das klingt schon sehr wirtschaftlich geprägt.
Ja, tatsächlich, das ist eine gute Frage heute im Nachhinein. Ich bin unheimlich gerne Zahnarzt, deswegen würde ich nie sagen, ich würde es heute anders machen.
Warum bist du unheimlich gerne Zahnarzt? Also was?
Darf ich das ehrlich sagen?
Ja.
Naja, ich rede gerne.
Okay.
Ich habe sehr viel Kontakt zu Menschen und die wenigsten können mir dabei widersprechen.
Schauen wir mal heute.
Du hast ja nicht den Mund auf und ich lege dir keine Füllung oder ziehe dir einen Zahn. Also tatsächlich habe ich einen Job, wo ich sehr extrovertiert sein kann. Okay. Ich kann also den ganzen Tag reden, ja, und habe Leute, die mir zuhören müssen. Das ist ganz, ganz lustig. Nein, tatsächlich ist der Kontakt mit Menschen und auch das Handwerkliche. Also ich hoffe, dass ich ganz geschickt bin und viele meiner Patienten sagen auch, dass sie sich immer wundern bei meiner äußeren Erscheinung, wie vorsichtig und filigran man dann sein kann. Und das Handwerkliche zusammen mit dem Medizinischen hat mich schon immer fasziniert. Also ich bin mit dem Beruf wirklich sehr, sehr glücklich.
Okay, und du bist, wie alt warst du, als du angefangen hast mit dem Studium?
24.
Und du hast aufgehört mit?
29.
Oder beendet quasi mit 29. Und in 5 Jahren während deines Studiums hast du dich finanziert mit ein paar Autos und mit der DJ-Tätigkeit.
Genau.
Richtig? Okay. Wobei diese paar Autos, du hast, glaube ich, auch irgendwie zwischendurch irgendwie auch Tankstellen gehabt oder so, oder?
Ja, das waren dann halt so richtig, wie man das Fähnchenhändler nannte, man die, also ausgediente Tankstellen, wo dann halt so gebraucht.
Ja.
Wagen standen. Und die haben wir damals auch noch selber geschraubt und Zylinderköpfe gewechselt und ich weiß nicht was alles.
Echt? Okay. Du auch?
Ja, ja. Ich kriege also von so einem Golf 1, glaube ich, die Kopfdichtung noch, hin. Das ist noch möglich. Ja, ja.
Krass. Okay.
Und mein Geschäftspartner von damals, einer meiner ältesten Freunde, ist auch heute noch im Kfz-Gewerbe und macht das ähnlich noch weiter. Das ist Berthold Rode, Rode Kfz tatsächlich. Okay. Wir beide sind zusammen in den Kindergarten gegangen und haben das in der Garage angefangen und dann damals zusammen weiter durchgezogen, ja.
Okay, dann wurdest du mit 29 dann quasi offiziell Zahnarzt und dann kam schon direkt die Zahnarztpraxis oder hast du erstmal überhaupt angestellt gearbeitet?
Nein, tatsächlich war ich Angestellter und Juniorpartner in einer großen Zahnarztpraxis, in zwei großen Zahnarztpraxen auf der Schuhstraße, die auch familiär miteinander verbunden sind.
Okay.
Und habe dann 2003 die Praxis am Fehlinden eröffnet.
Das war jetzt wie viele Jahre später?
Insgesamt 6, 7 Jahre.
Okay, das heißt dann erstmal wahrscheinlich irgendwie für Kapital gesorgt und hast du damals schon einen Finanzierungspartner für eine Zahnarztpraxis oder alles selber gestemmt?
Nein, das ging, also wir waren damals schon zu dritt. Auch mein heutiger Partner und Partnerin Anja Bunnenberg und Dr. Kage waren damals schon mit und wir haben die Finanzierung damals schon einfach einen regionalen Kreditgeber gehabt, also die Sparkasse in der Form, kann man ja ruhig sagen.
Ja.
Und es war auch ein Sparkassengebäude, in das wir damals investiert haben und ein ehemaliges Sparkassengebäude.
Okay.
Und haben mit viel Eigenleistung damals unsere erste Praxis mit noch, ich glaube, 6 Behandlungszimmern haben wir mal angefangen.
Okay, 2003. Okay, und was waren danach die großen Meilensteine?
Ja, wir haben wirklich zwischendurch versucht, noch eine kleine Satellitenpraxis in Hildesheim zu übernehmen auf der Marienburger Höhe. Und da stellte sich raus, und das ist vielleicht auch ganz bezeichnend für die Entwicklung in der zahnärztlichen Praxis, dass die Ärzte und auch die Mitarbeiter im großen Team arbeiten wollten. Die wollten unser Großraumbüro nutzen, die wollten den gemeinschaftlichen Sozialraum haben, die wollten den Austausch haben und wollten nicht in dieser kleinen Praxis arbeiten. Und das hat, wir haben dann also diesen Mietvertrag da erfüllt, aber uns war eigentlich klar, wir müssen uns vor Ort zentralisieren und vergrößern und unser Angebot erweitern. Und haben dann, wir hatten von Anfang an ein kleines Labor, wir haben unser Praxislabor vergrößert, wir haben dann angefangen, Prophylaxe zu etablieren und eigene Prophylaxeräume und Abteilungen, eine kleine Abteilung zu schaffen. Haben dann, der erste Ausbauschritt war so auf 9 Behandlungszimmer. Und dann kam wirklich, das gab die Immobilie her, also es ist eine ganz lustige Geschichte, wir hatten ein Parkdeck und dieses Parkdeck war undicht. Und die Renovierung dieses Parkdecks war sehr teuer. Und ich habe in einem unüberlegten Satz gesagt, dann lasst uns doch da drauf noch eine Praxiserweiterung stellen, dann regnet es auch nicht mehr durch. Und so haben wir das dann gemacht und haben die Kinderzahnarztpraxis, also die Zahnzauberwelt, vor 10 Jahren da neu gebaut.
Krass.
Und das war ein absolutes Erfolgsmodell. Also das war wirklich, ich glaube, wir haben nach 1,5, 2 Jahren das erste Mal Patientenaufnahmestopp gehabt, weil wir es nicht bewältigen konnten. Und das ist eine eigene Abteilung.
Das haben wieder Kinder, ne? Du wolltest auch Kinder behandeln?
Also das sind nur Kinder, ja. Nur Kinder, ja. Also die von Säuglingen an mit Ernährung und das war wirklich grandios. Wobei ich tatsächlich am Ende nicht mehr derjenige bin, der die Kinder behandelt.
Ja.
Ich habe vorher am meisten Kinder behandelt, musste die dann abgeben, weil das wirklich eine eigene Philosophie ist. Die haben eine eigene Nomenklatur, der Bohrer heißt Rudi Rumpel und es gibt Schlafperlen und das ist alles ganz, ganz anders. Ja, also so richtig ein kleines Event, sodass zum Teil die Kinder Zahnschmerzen erfinden, um kommen zu dürfen. Ja? Mhm. Nicht nur, aber auch. Und der dritte Schritt war dann, dass wir wirklich nochmal die eigene Prophylaxeabteilung eine Etage darunter eröffnet haben, sodass wir jetzt, ich glaube, wir sind bei 24 Behandlungszimmern und schon eine der größten Praxen sogar im norddeutschen Bereich hier haben.
Und du hast mittlerweile wie viele Mitarbeiter nur in der Zahnarztwelt?
Naja, wenn wir jetzt wirklich alle Beteiligten, die auch mit knapp unter 100.
Krass. Und davon sind aber wahrscheinlich irgendwie 20 Ärzte. Und 80 irgendwie
Die Ärzte, das ist jetzt natürlich, wir sind haben einen sehr hohen Frauenanteil, worüber ich auch sehr froh bin. Ja. Aber so, dass wir auch leider immer, nein, leider, das ist überhaupt nicht wahr. Wir freuen uns über jeden kleinen Nachwuchs, der da kommt. Aber wir haben immer 3, 4, 5 junge Zahnärztinnen, die im Mutterschutz sind, sodass wir eigentlich immer an dieser 20 kratzen. Aber tatsächlich Tätige sind es immer so zwischen 14 und 16.
Okay, okay. Aber so ungefähr das Verhältnis 20-80 passt ungefähr, ne? In der
ja, dann kommt natürlich das Labor dazu mit 6 Mitarbeitern. Da sind dann bei der Größe mehrere Reinigungskräfte, ein eigener Hausmeister, ein eigener Techniker.
Okay. Okay. Und das sind jetzt diese 100 Mitarbeiter, sind verteilt in wie viele Praxen jetzt insgesamt? In 2 oder in mehreren?
In einer.
In einer?
In einer.
In einer Praxis knapp 100 Mitarbeiter?
Genau.
Krass, okay. Was sind so generell, also oder andersrum, wie sind diese 100 Mitarbeiter entstanden? Also gab es da einen Moment, wo du sagst, danach ging es irgendwie ratzfatz? Oder war das wirklich jedes Jahr Stück für Stück 3, 4 mehr?
Nee, das rekrutiert sich bei uns ja. Wir sind sehr personallastig. Das heißt, wir Zahnärzte können kaum eine Leistung erbringen, ohne dass wir Unterstützung dabei haben. Und auch die Folgeleistungen, ja, wir haben einen sehr großen Steri mit 3 Mitarbeitern, die nur im Steri arbeiten und ein großes Abrechnungsbüro und. Das heißt, es kristallisierte sich raus, dass mit jedem Arzt, der dazu kam, auch immer ein bestimmter Patientenstamm dazu kam. Wir haben 3 getrennte Anmeldungen, wo jeweils 2 Anmeldungsdamen sitzen und das machen. Und so ging das einfach immer Schritt für Schritt. Wir haben irgendwann auf ein Schichtsystem umgestellt, sodass wir von 7 bis 20 Uhr behandeln, sodass wir 2 Schichten fahren. Und das ist ja einfach der Tenor. Die Hardware spielt heute überhaupt gar keine Rolle mehr. So ein Röntgengerät, ist es ganz egal, wie viele Ärzte damit röntgen und wie viele Stunden es läuft. Ja. Es geht wirklich darum, dass wir möglichst viel Einsatzzeit für die Menschen finden. Ne? Das ist
Wie viel Umsatz kann ein Zahnarzt machen im Jahr, wenn er jetzt rein gesetzlich irgendwie arbeitet?
Das gibt es ja nicht. Also rein gesetzlich gibt es umgekehrt Praxen, die rein privat arbeiten. Okay. Ja, aber rein
seid ihr aber nicht, ne?
Nein. Rein gesetzlich gibt es tatsächlich nicht. Also ich glaube, wir haben bundesweit ungefähr einen Patientenanteil von 10%, der privat versichert ist. Und der Umsatzanteil liegt vielleicht etwas höher, weil zum Teil die Versorgung, die da entsteht, hochpreisiger ist. Und dann muss man immer unterscheiden bei Zahnärzten zwischen Honorarumsatz, das heißt das, was sie tatsächlich mit ihren Händen erarbeiten, und das, was durch Zusatzleistungen wie Laborleistungen, die aber nur durchgereicht werden, entsteht. Aber ich würde auch mal sagen, dass der Zahnarzt in Düsseldorf auf der Kö und der Zahnarzt in Emden ganz hinten links durchaus hohe sechsstellige Umsatzunterschiede haben.
Echt? Okay. Was macht denn so eine Riesenpraxis wie eure?
An Umsatz?
Ja.
Um die 5, 6 Millionen.
Okay, okay. Ja gut, bei 100 Mitarbeitern, 5, 6 Millionen.
Spannend. Ich sag ja, wir sind sehr personal.
Lastig. Aber dann trotzdem noch Invest in Gerätschaften, in...
Nee, die Gerätschaften spielen eigentlich keine Rolle mehr. Das ist ja die neue betriebswirtschaftliche Sicht, die wir einfach sehen müssen. Unser Personalanteil ist so hoch und wird ja auch höher. Wir müssen dieses seltene Gut immer besser bezahlen und mit immer besseren Leistungen ausstatten und immer mehr zusehen, dass wir die Leute positiv motivieren und an uns binden. Das heißt, der Personalanteil wird immer größer werden und im Grunde spielt die Hardware, die Miete oder irgendetwas kaum noch eine Rolle.
Okay.
Ja, das ist also verschwindend gering.
Okay. Sag mal, gibt es eigentlich so Megatrends in der Zahnarztwelt oder generell im Gesundheitssystem, wo du sagst, dahin entwickeln wir uns, da geht die Reise hin? Ich habe zum Beispiel eine Empfindung, vor allem in der Zahnarztwelt. Ich habe die Wahrnehmung, dass generell die Achtung darauf und dass die Zahnarztpflege für viele Menschen irgendwie ein Stück weit immer, oder dass jetzt das Zahnpflege immer wichtiger wird. Habe auch das Gefühl deswegen, weil ja auch einige Startups ja auch irgendwie aufgepoppt sind. Die haben irgendwie mit einem Smartphone die Zahnbleachings angeboten und so weiter. Dann wurde das Ganze auch ein bisschen populär. Danach haben Menschen mehr auf die Zähne geachtet. Jetzt kannst du gleich natürlich sagen, was du davon hältst, also aus einer ärztlichen Sicht. Aber wir sind generell so die Megatrends vielleicht auch.
Also das Startup, was du gerade erwähnt hast, kenne ich sehr gut und kannte ich sehr gut. Ja.
Zum Beispiel Smile Secret.
Ja.
Oder auch, gibt es ja auch andere.
Gibt auch ganz viele andere. Die haben tatsächlich am Anfang ein reines Marketingprodukt gehabt, was sich hinterher versucht hat, in Richtung medizinisch zu verändern. Die waren auf einem guten Weg. Ich weiß jetzt nicht, wie das ausgegangen ist.
Ja, die sind gerade in der Liquidation, nennt sich das, glaube ich, ne?
Naja gut, dann GmbH, können wir da demnächst GmbH, mal offen drüber I. reden. Ich L. tatsächlich... aber das soll nicht unser Thema sein. Das Thema ist tatsächlich, ich sage immer tatsächlich, ne? Entschuldigung. Ja. ja, du hast völlig recht. Es gibt ganz viele Menschen, die mehr auf ihre Zahngesundheit achten. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die sehr auf ihr Äußeres achten. Und das ist zum Teil ein Unterschied. Also natürlich geht Zahnpflege auch einher damit mit Hygiene und angenehmem Äußeren. Aber der Fokus beim Bleachen geht natürlich auf, kann ich mit meinen Frontzähnen lachen und dann kann hinten ruhig ein Zahn fehlen. Aber ich glaube, in der Bevölkerung hat sich rauskristallisiert die Akzeptanz, dass wir viel, viel älter werden und dass einfach mit eigenen Zähnen kauen heute möglich ist. Wir haben die Nachkriegsgeneration, die wirklich Mangelerscheinungen hat, die man heute noch im Gebiss feststellen kann, die ist langsam nicht mehr da, sodass die ersten alten Leute, die wir haben, die in den 60er, 70er Jahren, so wie ich, aufgewachsen sind, ich habe halt schon einen regelmäßigen Zahnarztbesuch, meine Mutter hat schon auf Ernährung geachtet, die hat schon hinter mir gestanden und hat gesagt, zweimal am Tag Zähne putzen. Ja? Wir haben dafür ein Gefühl entwickelt und den Leuten ist es einfach wichtig, auch im Alter noch mit ihren eigenen Zähnen essen zu können, sprechen zu können, lachen zu können, das ist Lebensqualität. Und dazu kommt, dass die Technik und die Struktur, die wir aufgebaut haben, es diesen Leuten ja auch ermöglicht. Ja, ist, glaube ich, heute für jeden erschwinglich, sich eine kleine Zusatzversicherung zu leisten und einfach einen regelmäßigen Zahnarztbesuch, Prophylaxe, Zahnreinigung hat sich rauskristallisiert. Damit erhält man seine eigenen Zähne und darüber hinaus sind wir halt heute über die Implantation am Ende auch in der Lage, wenn Zähne verloren gehen, sie adäquat festsitzend wieder zu ersetzen, sodass die Leute wirklich auch mit 80, 90 noch mit ihren eigenen Zähnen lachen können. Und ich glaube, das ist schon für viele eine Lebensqualität, die erstrebenswert ist. Dazu kommt, dass wir uns ganz viel übers Außen definieren. Und dazu gehört halt auch ein weißes, strahlendes lachen. Und ja, das gehört zur Kosmetik inzwischen dazu. Also unser Prophylaxeanteil und unser Bleachinganteil ist in den letzten Jahren sehr gewachsen.
Das ist spannend, dass du das sagst, dass das zur Kosmetik dazu gehört, weil ich finde, ein Megatrend auf jeden Fall ist, dass sich die Beauty-Branche und die Gesundheitsbranche, dass annähern. Die sich vermischen und annähern. Also Douglas zum Beispiel bietet plötzlich irgendwie Gesundheitsprodukte an und mein Kumpel Harald Steiner von der Easy Apotheke bietet plötzlich Beauty-Produkte an. Das heißt, irgendwie beide greifen die entgegengesetzten Produktportfolios an oder bieten die zumindest erstmal an und dann entsteht irgendwie so eine neue Art von Wettbewerb, finde ich.
Es ist ja bei uns auch ähnlich. Wir bieten ja auch ein Bleaching an oder auch bei uns kann man sich tatsächlich Zahnschmuck setzen lassen. Das kommt so gut wie überhaupt gar nicht vor. Aber theoretisch ist es möglich, auch immer mit dem Argument, dass wenn man sich die Zähne schon bleichen lässt, man es unter ärztlicher Aufsicht machen sollte, um Spätfolgen oder überhaupt direkte Folgen zu vermeiden. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Also gerade auch, wenn du jetzt auf Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel ansprichst. Früher war Creme Kosmetik, heute ist gleich noch Sonnenschutz mit drin, Hyaluron um irgendwas. Ja, also es ist Gesundheit und Kosmetik. Ja, Überschneidung auf jeden Fall.
Im Jahr 2023 fehlte jeder Arbeitnehmer in Deutschland krankheitsbedingt durchschnittlich 15,2 Tage. Damit erreichte der Krankenstand in Deutschland einen erneuten Höchstwert. Um gegen diesen negativen Trend entgegenzuwirken, gibt es verschiedene Mittel. Eins davon will ich heute präsentieren. Die betriebliche Krankenversicherung von Calix. Die betriebliche Krankenversicherung kann dafür sorgen, dass die Ausfallzeiten wieder sinken und sind auch noch ein Aushängeschild für das Unternehmen als Employer Benefit. Denn die MitarbeiterInnen können so gesundheitliche Mehrwerte genießen, die sie sonst nicht bekommen würden. Also eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das Ganze geht sogar ohne Gesundheitsprüfung der Belegschaft vorher. Aufnahmegarantie trotz Vorerkrankung, vergünstigte Konditionen, Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, all das und viel mehr sind die Vorteile der betrieblichen Krankenversicherung von Calix, wobei Calix hier als Vermittler fungiert und durch den Zugang auf alle betrieblichen Krankenversicherungen, die existieren, für euch die individuell beste Lösung erarbeiten kann. Für mehr Infos geht einfach auf die neue Webseite calix-gmbh.de.
Wenn wir uns ein bisschen rauszoomen aus der Zahnarztwelt und mal generell auf das Gesundheitssystem schauen, das Gesundheitssystem in Deutschland hat in den letzten Jahren eine etwas größere Transformation und wird auch in den nächsten Jahren auch diese Transformation weiter erleben. Wie blickst du da auf das Gesundheitssystem in Deutschland?
Ja, man merkt an meinem Zögern, dass ich da mir meine Worte sehr wohl überlegen muss. Natürlich als erfahrener und älterer Mensch mit sehr viel Sorge. Wir haben einfach, so wie das in Deutschland ganz oft ist, nicht nachhaltig gedacht, sondern haben immer nur von einem Tag in den anderen gelebt und haben einfach die demografische Entwicklung, die Babyboomer-Jahre wieder mal verschlafen. Und das ist natürlich bei einem System wie unserem, die Ärzteausbildung, ich habe es erzählt, Zahnärzte sind 5 Jahre plus 2 Jahre Assistenzarztzeit, aber um Facharzt zu werden, braucht man heute gut noch 11 bis 13, 14 Jahre. Ich habe keine genauen Zahlen, aber das ist natürlich sehr lang, um zu reagieren. Und unsere wirtschaftliche Lage, die halt nicht mehr so rosig ist, wie sie vielleicht vor 10, 15 Jahren war, führt auch dazu, dass ausländische Ärzte nicht mehr auf unseren Markt drängen, sondern dass es für die einfach viel interessantere Märkte gibt. Das heißt, wir können uns auch nicht irgendwo im Ausland bedienen und können sagen, naja, da können wir uns Mediziner holen. Die demografische Entwicklung und führt dazu, dass die Zahlen sind unterschiedlich, zwischen 30-50% der Fachärzte in den nächsten 10 Jahren weniger da sein werden. Wir aber durchaus auch über die demografische Entwicklung und über die Zuwanderung 20-30% mehr Behandlungsbedarf haben. Dazu kommt, dass sich das Studienauswahlsystem in den letzten Jahren kaum verändert hat und das führt halt einfach dazu, Schande für uns 3 Männer hier im Raum, dass halt ein Großteil der Studenten einfach Studentinnen sind, ja, die ein besseres Abi machen und damit in diesen Markt drängen, sodass wir zwischen 70-80%, diese Zahlen kann man jetzt nicht, ungefähr, da bin ich kein, 70-80% der Studienanfänger und auch wahrscheinlich Absolventen Frauen sind. Was für die, ich glaube, fachliche und empathische Ausrichtung dieses Systems eher zuträglich ist, was aber, und das ist ja auch meine Hoffnung immer, dass jede jede Frau auch in der Lage sein wird, eine Familie zu gründen und Kinder in die Welt zu setzen, dazu führt, dass einfach weniger Arbeitszeit da sein wird. Ja, zumindest in der Zeit, wo die direkte Pflege oder die Schwangerschaft da ist. Das heißt, das führt noch zusätzlich zu der Verknappung der Studienplätze. Ich glaube, wir haben 1990 nach der Grenzöffnung ungefähr 16.000 Studienplätze in Ost und West für Medizin zusammen gehabt und wir liegen jetzt bei 9.000. Das darf man sich überhaupt nicht...
Und jetzt musst du dir mal vorstellen, also wenn jetzt Fachkräfte fehlen bei meinem Vater in der Werkstatt oder wenn jetzt Fachkräfte fehlen bei Schlote in der Industrie oder sowas...
Dann fährt halt ein Auto nicht.
Dann fährt ein Auto nicht. Aber wenn Fachkräfte fehlen im Gesundheitssystem und ich habe Magenschmerzen oder Kopfschmerzen und habe eine Krankheit und der Arzt kann mich nicht behandeln, weil der Arzt gar nicht da ist, das ist ja etwas, was schon
Das ist das Schlimme an dieser Augenwischerei, dass man sagt, okay, wir geben jetzt den Landärzten mehr Geld oder wir machen jetzt ein System, dass man den Facharztberuf Besuch schneller kriegt über die Hausarzt-Notfallvermittlung oder wie auch immer. Das ist ja Augenwischerei. Wenn kein Arzt am Ende der Leitung ist, kann man auch keinen anrufen. Das ist tatsächlich so. Und wenn man heute was ändern würde, bräuchte man 10, 12, 13 Jahre, bis der erste Facharzt da ist, aber es ist noch nicht aktiv, was passiert. Ja? Wir haben viel mehr Bewerber für die Studienplätze, es gibt aber nicht genug Studienplätze.
Aber sag mal, kann nicht auch ein Arzt durch Robotik, durch KI, durch irgendwas, dass ein Arzt die Produktivität im Jahr erhöht, im Vergleich mit einem Arzt, der diese Mittel nicht hatte. Zum Beispiel, vielleicht gibt es ja auch irgendwie Screening-Modelle, der deine Zähne screent und dann kommt ein Roboter und der pflanzt dir da irgendwas ein oder sowas.
Natürlich ist der technische Fortschritt immer wieder da und kommt auch mit Sicherheit, aber da ist es ja wieder genau das Gleiche. Wir bürokratisieren uns ja zeitgleich zu Tode. Das heißt, es gibt immer weniger Ärzte, wir haben immer weniger Behandlungszeit und zeitgleich fordert aber die Bürokratie von uns jedes Jahr neue Maßnahmen, neue vermeintlich tolle Gesetze, die unbedingt nötig sind, weil ja die Menschen zuhauf in der Arztpraxis verenden, weil wir nicht genug Hygiene einhalten und. Und das ist ja genauso bei allen Innovationen, die wir haben. Bis wir die tatsächlich nutzen können und einsetzen können, kannst du auch nochmal 5 neue Ärzte ausbilden. Und ich glaube, gerade bei Ärzten, das ist ja etwas, was wir auch parallel schon immer beklagen, das Know-how kannst du haben und du kannst auch die manuelle Fähigkeit haben, aber unsere ärztliche Ausbildung ist immer noch nicht, ja, mit Psychologie ausgestattet, mit Gesprächsführung ausgestattet, mit wirklich menschlichem Umgang mit Patienten ausgestattet. Es gibt kaum wirtschaftliche Komponenten bei der Ausbildung als Arzt. Du wirst also im Grunde nur fachlich ausgebildet. Und wenn du dann noch dazu kommen sollst und sollst jetzt noch eine KI einsetzen oder sollst noch einen Roboter einsetzen, ich glaube, das bedarf erstmal einer gewissen Erfahrung und einer gewissen Kenntnis, um das dann tatsächlich umzusetzen. Ich glaube, mechanisch ist da ganz viel möglich und es wird auch ganz viel ersetzen. Also wir haben ja Online-Terminvergabe zum Beispiel und. Aber am Ende des Tages wirst du trotzdem Ärzte brauchen. Ich hoffe es jedenfalls. Ja,
ja klar, aber vielleicht kann, wie gesagt, ein Arzt einfach mehr machen als vorher und dementsprechend die Produktivität pro Arzt erhöhen. Aber es ist ja auch nicht die absolute Lösung. Aber welche Lösungsmöglichkeiten siehst du noch? Müssen wir im Standortwettbewerb wieder attraktiver werden und da wieder arbeiten, dass mehr Ärzte zu uns kommen? Müssen wir die Sprache internationalisieren und mehr Englisch sprechen? Also was sind die Lösungen?
Ja, wir müssen uns auf jeden Fall dem Problem stellen. Und ich glaube, unsere Standesvertretung ist schon seit Jahren am Schreien und am Rufen, dass wir mehr Ärzte brauchen. Und wenn du Praktiker wie mich fragst, ja, ist das auch so. Und jetzt kommen wir nochmal zu der nächsten Geschichte. Wir sind vorhin da stehen geblieben und ich glaube, da zielte deine fragende Frage auf die 100 Mitarbeiter ab. Ich habe auch noch in Göttingen und in Hannover eine Praxis, ja. Und das sind alles inhabergeführte große Praxen. Inhabergeführt heißt, das weiß vielleicht inzwischen auch jeder, dass es Investorenketten gibt, die Arztpraxen aufkaufen, auch Zahnarztpraxen aufkaufen. Und ich halte halt die Zukunft, sehe ich wirklich in inhabergeführten großen Praxen. Das heißt, große Praxen, die sich spezialisieren können, die Synergien nutzen können, die in der Lage sind, auch heute noch großes Geräteportfolio einzukaufen, die in der Lage sind, die gesetzlichen Bestimmungen überhaupt umzusetzen. Das können viele kleine Ärzte gar nicht, sind nicht in der Lage, nicht finanziell und nicht vom Manpower her. Das heißt, das können diese großen Praxen leisten, wie wir sie haben, aber sie müssen trotzdem inhabergeführt sein. Und damit meine ich ganz deutlich, ich bin auch nirgendwo Einzelgesellschafter, sondern ein ganz großer Teil meiner Mitärzte ist auch Mitgesellschafter, weil ich das für ganz wichtig halte, dass die auch die betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte im Auge behalten, sonst kann man nicht auf lange Sicht sicherstellen, dass man die ärztliche Versorgung und auch die Versorgung der Mitarbeiter garantieren kann. Mhm. Aber das halte ich für wichtig, dass ein Arzt sowohl betriebswirtschaftlich als auch medizinisch das Ganze so im Griff hat, um diese Versorgung zu garantieren. Und das war für eine lange Zeit ganz schwierig. Wir mussten kämpfen gegen die kleinen Einzelpraxen, weil die halt auch noch in der Standesvertretung war. Und selbst die Politik hat sich zum Großteil gegen MVZs und so weiter gewehrt. Aber ich denke, wir müssen da umdenken. Also wir müssen umdenken. Man kann nicht mehr im Sommer seine Praxis zuschließen oder Mittwochnachmittags zu machen oder um 17 Uhr nach Hause gehen. Das gibt unser Gesellschaftssystem nicht mehr her. Menschen arbeiten auch abends noch oder fangen früh an. Das heißt, wir müssen als Dienstleister in der Lage sein, die Gesellschaft abzubilden und dann da zu sein, wenn uns jemand braucht. Und das.
Aber was ist denn deine Erwartung von der Politik? Also du sagst, wir müssen umdenken und wir müssen da was verändern. Was meinst du damit konkret? Also was kann denn, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was kann denn die Politik für dich tun?
Damit die Bürokratie abzubauen. Es gibt immer noch Beschränkungen, wie viele Ärzte man anstellen darf, unter welchen Bedingungen man einen Arzt anstellen darf. Wir sind immer noch dabei. Es ist ganz, ganz schwierig, dass sich ein Außenstehender, der aber durchaus vielleicht Managementqualitäten für eine 100-Mann-Praxis hat, die man braucht, dass er sich beteiligen darf. Es darf immer nur der Arzt sich beteiligen an dieser ganzen Geschichte, weil man halt Angst hat, dass das Ganze finanziell ausgebeutet wird. Aber ich glaube, anders ist es nicht möglich. Wir müssen auch dieses System, ähnlich wie bei den Meistern, da gibt es ja auch immer wieder
Handwerk, ja.
Ja, im Handwerk Bestrebungen zu sagen, ja, okay, aber wir müssen doch irgendwie das Dach decken. Jetzt müssen wir da hinkommen. Und ich muss einfach in der Lage sein, Zähne zu reparieren, Zähne zu ziehen, Kindern zu helfen, alten Leuten zu helfen. Und da darf nicht immer so viel Bürokratie auf dem Weg stehen. Mhm. Wenn ich mir angucke, dass wir, ich weiß nicht, wie viele gesetzliche Krankenkassen in Deutschland haben. Warum brauchen wir mehrere gesetzliche Krankenkassen? Das ist mir völlig wenn doch eigentlich alle das Gleiche liefern sollen, warum müssen die alle einen Vorstand haben, alle einen Aufsichtsrat haben, alle ein Gebäude haben und, ja?
Gute Frage.
Und Dann geht's los. KZV, KZVN, also Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Verein, unsere Standesvertretung, ja? Alles auf Landesebene. Ja, ich kann gar nicht so viel reden, wie ich reden möchte. Und am Ende steht eigentlich nur jemand, der jemandem anders helfen will. Man muss sich ja, das sind bei uns noch nicht mal das Schlimmste, aber so ein Hausarzt montags morgens oder ein Orthopäde, da stehen noch 50, 60 Leute. Ja, und das Einzige, was dabei rauskommt, sind 40 Google-Bewertungen, die negativ sind, weil er einfach mit seinen zwei Händen nur 20 davon behandeln kann. Ja? Hm. Und das ist jetzt einfach mal heute schon der Standard und es wird so weitergehen. Und ich glaube, dass es wirklich das Gesundheitssystem so nicht haltbar ist.
Nein, die Frage ist halt, also entweder bist du halt da sensibel und machst Vorsorge und deswegen gibt es diese Regeln, oder du sagst halt, sonst geht's gar nicht mehr.
Ja, ich glaube, wir müssen wirklich dazu kommen, dass die Eigenverantwortung der Menschen wieder steigt. Das heißt, man muss auf seine Gesundheit achten, selber. Mhm. Ja, Vorsorge, Prävention ist das A und O. Aber Wenn du selbst keinen Notfalltermin kriegst, ist es natürlich auch ganz schwierig, einen Vorsorgetermin zu bekommen. Ja.
Du bist mitten in dieser Praxis, mitten in dieser Wirtschaftswelt und du sagst, wir brauchen wieder mehr Leistung, wir brauchen eine Leistungsgesellschaft und brauchen wieder mehr Eigenverantwortung. Zeitgleich haben wir aber eine Gesellschaft, die von 4 Tagen die Woche spricht, die von Weltretten spricht und so weiter. Was sind deine Gedanken und Gefühle dabei, wenn du sowas liest und hörst?
Ja, zweigeteilt. Ich habe 2 Kinder, die 16 und 18 sind und gerade sich ins Berufsleben einfügen. Für die finde ich es total toll, dass sie über eine Work-Life-Balance nachdenken können, aber das kommt natürlich aus einer Zeit, die von Wohlstand geprägt ist. Und dieser Wohlstand ist, glaube ich, durch auch 60-Stunden-Wochen meinerseits aufgebaut worden. Und dann ist einfach die Frage, wie viel ist zum Verteilen da und wie kriegen wir das hin? Wir haben bestimmt ein Umverteilungsproblem in dieser Gesellschaft und ich glaube, dass die Schere ganz schön weit auseinander geht und dass die meisten Leute, die über Work-Life-Balance nachdenken, aber auch einfach schon mal die haben schon mal eine Ausbildung, die überlegen ein Studium und damit sind sie ja schon ein Teil der Gesellschaft, der sich aktiv damit auseinandersetzt. Wir haben aber einen ganz großen Teil der Gesellschaft, der wirklich vielleicht in der 4. Generation Bürgergeld ist oder der aus seinem Migrationsumfeld nicht ausbrechen kann, für den die normale, jetzt in Anführungsstrichen bitte gesehen, Ausbildung, die wir für unsere Kinder vorsehen, also die Schule zu Ende bringen, dann eine Ausbildung machen, dann ein Studium und oder zu machen, das spielt für die überhaupt gar keine Rolle. Und ich glaube, dass wir die aktiv einbauen müssen, um überhaupt für uns alle drüber nachdenken zu können, wie sieht denn eine Work-Life-Balance aus? Mhm. Ja? Und
du hast ja auch einen Migrationshintergrund, ne?
Ich habe auch Migrationshintergrund Und ich habe aber auch, und ich hatte eine alleinerziehende Mutter, und es war also auch für uns nicht unbedingt einfach. Ich bezeichne mich immer als Generation 1. Also ich bin mit sehr viel Liebe und auch jeglicher Fürsorge und auch alles, was finanziell möglich war, ausgestattet. Aber ich glaube schon, dass ich inzwischen zu den Besserverdienern gehöre. Und ich bin halt die erste Generation. Meine Kinder werden es einfacher haben. Ja, die sind auf jeden Fall mit mehr materiellen Dingen ausgestattet worden, als ich es war. Aber die Frage ist, können die das auf dieser Basis aufrechterhalten? Wollen sie das überhaupt aufrechterhalten? Das ist ja eine Frage, die sehen ja auch ihren viel arbeitenden Vater und sagen, will ich gar nicht, mir sind eigentlich vielleicht andere Sachen wichtiger. Ich finde die Wahl total toll.
Ja, ja.
Und ich kenne viele in meinem Alter, die, ich kann das Wort Work-Life-Balance nicht mehr hören. Aber alle, wenn das Mikrofon aus ist, sagen, oh Gott, ich bin so kaputt, ich müsste eigentlich weniger machen und, und.
Ja, stimmt.
Das heißt, diese Kinder haben ja recht. Aber der Weg dahin muss schon eine Mischung aus unserer Erfahrung und deren Zielen sein. Anders wird es nicht gehen.
Ich finde das spannend, du hast eben gesagt, ja, die sind halt in Wohlstand aufgewachsen. Und ich erlebe immer wieder von Unternehmerfamilien, wo die nächste Generation nicht mal mehr die Firma übernehmen will oder sowas und sagt, hey, du machst irgendwie, du bist in der Industrie und du entwickelst Geräte und verkaufst die weltweit und bist ein Hidden Champion. Aber ich will das gar nicht. Also wir haben ja Wohlstand und wenn ich einen Reitverein gründen kann, dann mache ich lieber das. Oder wenn ich Kindern helfen kann bei der Caritas, dann mache ich lieber das. Und was ja auch vollkommen berechtigt ist, weil man ja auch die Dinge auch nicht aufzwingen kann. Aber es ist schon spannend, dass einfach extrem viele Unternehmerkinder dann doch sagen, hey, ich habe gesehen, welchen Stress du hattest. Das gleich will ich mir selber nicht antun. Von daher will ich das gar nicht.
Ja, ich glaube, es ist eine natürliche Entwicklung. Ich kann es bei meiner Tochter sagen, ich hoffe, sie reißt mir jetzt nicht den Kopf ab, aber die Größere will halt Erzieherin werden. Und bestimmt ein Beruf, der nicht zu den Großverdienern gehört. Ich glaube auch, so wie viele Berufe in der Erziehung und Pflege einfach unterbezahlt sind, die aber unheimlich viel geben und bringen können, also und die unheimlich wichtig sind. Also gerade Kinder im Kindergartenalter, darf man das noch sagen? Kindergarten? Ich weiß nicht. Ja. Ich finde Kindergarten, ich glaube, die Amerikaner sagen es auch, ne?
Kindergarten.
da kann man unheimlich viel an die Kinder weitergeben und kann ganz viel mit denen machen. Ich finde das toll und unterstütze das auch. Und ja, ich glaube, die mag unseren Lebensstandard, aber es ist nicht ihre oberste Priorität. Vielleicht, weil sie noch nicht ohne ihn gelebt hat, aber das ist ja auch ihre freie Entscheidung. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch mein Bestreben, dass diese Kinder wirklich unabhängig von meinen Zwängen, also es war nie, doch ich hatte mal einen kurzen Zeitraum, wo ich gedacht habe, die können auch die Praxis mit übernehmen, aber da meine Praxen wie ein Unternehmen geführt werden, ist das überhaupt nicht meine. Ich kann das gar nicht machen, sondern es gibt mehrere Gesellschafter, da wird entschieden, welche Kinder oder wer da Teilhaber wird und sie wollten es also auch wirklich.
Aber
auch gar nicht.
Aber die Folge davon ist ja, dass eben diese Unternehmerfamilien dann irgendwann sich Gedanken machen müssen, okay, wenn die Kinder es nicht haben wollen, was passiert dann damit?
Aber das sind dann keine schlauen Unternehmerfamilien.
Und dann denken die ja immer mal einen Exit nach. Ist das auch mal deine Gedanken? Oder
nein, überhaupt nicht. Tatsächlich fällt für uns der Exit aus. Also
echt komplett?
Nein, es geht gar nicht. Also das ist von vornherein anders geplant und es ist gesellschaftsstrukturmäßig gar nicht möglich.
Okay.
Das heißt, die Ketten, die unsere Praxen kaufen, fokussieren auf Praxen mit ein oder zwei Gesellschaftern. Ja, das Ganze beruht ja darauf, dass die dann noch 4-5 Jahre an die Praxis gebunden werden, um den Erfolg aufrechtzuerhalten und auch dann gibt es erst das endgültige Geld für diese Praxis. Und ich kann zum Beispiel sagen, in Hildesheim sind wir 7 Teilhaber, ja, in Hannover sind es auch 5 und in Göttingen sind es 3. Das heißt, wir kommen für diese gar nicht in Frage. Ja, und wir haben auch schon 3 Generationen da im Grunde drin. Und insofern stellt sich die Exit-Frage bei uns immer nur teilweise, sodass wir in der Lage sind, einem jungen Arzt, der bei uns wirklich gute Arbeit zu machen, Arbeit macht, zu sagen, möchtest du gerne partizipieren, möchtest du dich unternehmerisch einbringen, ja? Und das ist unser Ziel, ist in allen Praxen so zu machen, dass wir wirklich junge Ärzte an uns binden und damit dann nicht mehr, oh, ich muss meine Praxis verkaufen, was ist, wenn ich keinen Nachfolger finde, sondern ich bin bei uns der Seniorpartner, aber der Jüngste ist durchaus 25 Jahre jünger als ich, ja? Und damit ist eigentlich schon gesichert der Fortbestand.
Okay.
Ja?
Innerhalb der Strukturen immer.
Innerhalb der Struktur.
Okay.
Das ist nun wieder dann möglich, wenn man so eine große Praxis hat. Hm. Ja, das ist wie ein Unternehmen, man kann halt Anteile verkaufen.
Wenn wir alle drei Gesellschaften zusammenführen würden, wären es aber um die 200 Mitarbeiter.
160, 170.
160,
okay. Aber das sind ja alles für sich eigene Praxen.
Ja, ja, verstanden.
Auch mit einer unterschiedlichen Gesellschaft. Es müssen ja immer diejenigen, die da auch vor Ort tätig sind, tatsächlich auch Unternehmer sein.
Das sag mal, weißt du eigentlich, wie diese großen Investorenketten, wie die, wenn die Zahnarztpraxen aufkaufen, wie die das berechnen mit der Firmenbewertung? Ist das dann ein Multiple vom Jahresumsatz?
Tatsächlich haben die das so einfach gemacht. Wir haben uns auch immer wieder überlegt, es gibt, muss man mit seinem Steuerberater durchsprechen, 3, 4 unterschiedliche Modelle, umsatzabhängig, gewinnabhängig, ja, entwicklungsabhängig, und die sind tatsächlich losgegangen und dann kam das Wort Multiple auf. Ja. Das heißt, die haben Jahresgewinne genommen und haben damit geködert. Aber auch das ist ihnen zum Teil auf die Füße gefallen. Also okay. Weil gerade die Praxen, die sie gekauft haben, das ist die ich beobachten konnte, sehr inhaberabhängig waren. Mhm. Und es ist natürlich wirklich was anderes ist, ob ich für mich selber arbeite, und es auch was anderes ist, wie du die Mitarbeiter mitreißt und motivieren kannst. Mhm. Und der große Knick kommt dann wirklich, wenn der Inhaber geht.
Mhm. Ich habe mal einen Satz gehört, die Zahnärzte haben es am schwierigsten, weil es sind die einzigen Ärzte, die Vertrieb machen müssen. Stimmt das?
Ja, das ist tatsächlich vielleicht so. Das war früher so.
Okay.
Heute sind auch wir in der Lage, tatsächlich, weil einfach der Patientenandrang so groß ist, über die Verknappung Umsätze zu generieren, ohne dabei aktiv verkaufen zu müssen. Sondern ich hoffe auch mal, dass das Verkaufen in eine Beratung übergegangen ist. Also wir sind heute schon in der Lage, dem Patienten verschiedene Möglichkeiten anzubieten, von bis, von der einfachsten Kassenleistung bis zum rein privat getragenen Implantat. Ja, das ist eine Beratung. Und ich glaube, es ist auch heute für jeden Zahnarzt möglich, seinen Salär zu verdienen, ohne aktiv jetzt Leistungen verkaufen zu müssen.
Wir haben anfangs gesagt, du bist ein unternehmerisch tätiger Zahnarzt. Lass uns mal so ein bisschen rübergehen in deine unternehmerischen Tätigkeiten. Du bist zum einen Projektentwickler mit Immobilien. Zum anderen bist du auch in einigen Firmen auch ja, Investor oder warst mal Investor. Was treibst du auf der anderen Seite?
Ich beschreibe es mal in einem ganz kleinen Invest. Es gibt in Hildesheim ein Wasserkraftwerk.
Okay.
Wusstest du das?
Von der EFI oder wie?
Siehst du, von der EFI.
Ja. So hier vorne um die Ecke, oder nicht?
Ja, tatsächlich bin ich Gesellschafter dieses Wasserkraftwerks.
Wie geht denn sowas?
Genau. Das Wasserkraftwerk war eine Initiative von Wilhelm Burstätte, Dr. Wilhelm Burstätte, ein ganz honoriger Hildesheimer Rechtsanwalt, der ich glaube, ich muss lügen, auch Oberstadtdirektor war.
Okay.
Und einer der führenden Wasserrechtler Deutschlands. Und Wilhelm Burstätte träumte davon, ein Wasserkraftwerk zu bauen.
Okay.
Und wollte das zuerst, wenn wir hier aus dem Fenster gucken, da unten links neben die Insel setzen. Aber tatsächlich hat das zu ganz vielen Problemen geführt. Das wäre die ideale Stelle gewesen. Und hat das dann aber bei uns auf dem Johannisfriedhof, da wo ich wohne, gebaut oder hat es geplant. Und ich kriegte einfach mit, dass ganz viele Leute dagegen waren. Und das ist jetzt 15 Jahre her. Und man muss immer überlegen, Strom kommt aus der Steckdose. Also wenn man jetzt auch noch gegen Wasserkraft ist, ja, Wasser fließt da lang, ja. Und das ist nur wirklich, wirklich erneuerbare Energie. Das ist gute Energie, ja. Und das ist uralte Energie. Ja, das ist einfach nur ein Lederriemen, ein ganz einfacher Generator. Das gab es vor 150 Jahren schon.
Ja.
Und ich habe damals gesagt, weil ich der einzige Anwohner bin, der nun die Baustelle da vor der Tür hatte und auch Lärm oder sonst irgendwas, dass ich gesagt habe, man kann nicht immer nur dagegen sein, ey, Wilhelm, kann ich mitmachen. Sodass wir ein kleiner Kreis privater Investoren waren, die dieses Wasserkraftwerk gebaut haben. Und nun ist es wie bei allen Geschichten, das wuchs uns tatsächlich nicht über den Kopf, aber wir waren dann froh, dass wir den strategischen Partner EFI kriegten. Ja? Und für die ist es ja auch ein tolles Marketing und Objekt, also wirklich eigenen erneuerbare Energie. Die haben nur noch Photovoltaik und einen ganz kleinen Windrotor aufs Dach gesetzt und eine Werbung dran gemacht.
Das Witzige ist, ich habe vor 2 Tagen eine Mail bekommen, dass wir dort Videos aufnehmen sollen und das erklären sollen, wie das funktioniert.
Das ist total klasse. Es können sich auch Schulklassen da anmelden und sich das angucken. Also ich habe da auch schon Leute durchgeführt und es ist ganz interessant mit dem Rechen und dem ganzen Holz und wenn Hochwasser ist, das ist einfach eine ganz spannende Geschichte. Aber das ist einer der Gründe, dass ich gesagt habe, das ist eine ganz nachhaltige Geschichte, ich verdiene da kein Geld mit, vielleicht meine Enkel, weil das die Investition bei dem, was bei rauskommt, einfach so hoch war, dass das, aber ich finde es ganz blöd, immer nur zu sagen, oh Gott, kann ich eine Bürgerinitiative gründen, damit ich dagegen bin. Und das Ding ist total klasse gelaufen. Bis auf die Fischtreppe. Darf ich was über die Fischtreppe sagen? Wir mussten eine Fischtreppe hinbauen, obwohl hier an der Bischofsmühle schon eine Fischtreppe ist.
Okay.
Und hatten angeboten, die Fischtreppe ans nächste Wehr zu setzen.
Okay.
Damit die Fische dann tatsächlich auch weiterkommen können.
Okay.
Aber das ist Bürokratie. Wir mussten also die zweite Fischtreppe bauen, obwohl es schon eine gibt, damit die Fische dann 300 Meter weiter können und nicht... Und dann da scheitern. Also das ist Bürokratie. Wir haben gesagt, okay, das Geld müssen wir ausgeben für eine Fischtreppe, wenn man so ein Bauwerk baut. Aber wir bauen sie halt an die nächste Staustufe an der Freiflut. Ja, das wäre für mich praktische Politik, Umweltpolitik oder wie auch immer gewesen. Ja. Nein, wir haben jetzt in einer Staustufe zwei Fischtreppen und da oben keine. Nur mal, das bringt mich dann als Unternehmer wieder zum Wahnsinn. Ja?
Paradebeispiel dafür.
Ja, und so geht es mir mit fast allen Geschichten. Die meisten Geschäfte, die ich gemacht habe, hatten irgendeinen Hintergrund. Ja, also weiß nicht, ob du weißt, dass die Harzwasserwerke, das war das letzte, was wir, also das ehemalige Gebäude
genau,
der Harzwasserwerke.
Das habe ich in Harz gelesen. Da war ein Bild von dir und Matthias Jung und die neuen Eigentümer der Harzwasserwerke Immobilie. Wie ist das entstanden?
Also meine Kinder gehen zur Michelsen-Schule.
Ja.
Und die Michelsen-Schule braucht ganz dringend eine Erweiterung.
Von der Fläche her?
Von der Fläche her,
okay.
Ja. Die sind in der Brauhausschule, das ist aber baulich nicht mehr adäquat, das ist eine Landkreisschule.
Okay.
Ja. Und die brauchen also ganz dringend eine Erweiterungsfläche.
Okay.
Und nun muss man sagen, dieser Parkplatz gehörte mal, also dahinter ist ein Parkplatz, der zu den Harzwasserwerken-Gebäuden gehörte. Und dieser Parkplatz gehörte mal der Landwirtschaftskammer und damit auch der Michelsen-Schule ist dann irgendwann an die veräußert worden, war dann aber über Jahre als Bolzplatz wieder zurückgeliehen sozusagen als Gutwill. Und als es um diese Baupläne ging, war aber schon klar, dass die Harzwasserwerke da weggehen möchten und verkaufen wollen, sodass der Landkreis den Schulhof verplante und das ist ganz wenig Grünfläche für diese 1000 Schüler und das war eigentlich und die Aula abreißen wollte und ein bestehendes Gebäude aufstocken wollte, sodass ich, der ich da im Schulvorstand und im Schulelternrat war, gesagt habe, das ist mir jetzt hier zu unpraktisch. Dahinter ist doch der Parkplatz, warum bauen wir da nicht einfach drauf? Naja. Und dann haben wir versucht, mit den Harzwasserwerken, ich als Elternvertreter, Kontakt aufzunehmen und das war sehr schwierig. Das ist eine Gesellschaft.
Mit wem hast du gesprochen damals? Mit Lars Schmidt oder mit wem?
Mit Dr. Donner damals.
Okay, stimmt, das war ja damals. Okay.
Und das war aber sehr schwierig, weil das ist einfach eine GmbH, glaube ich, mit mehreren Gesellschaftern, Stadtwerke aus ganz Norddeutschland.
Genau. Ja.
Und er sagt, naja, ich bin schon meinen Gesellschaftern verpflichtet, das wird eine Ausschreibung werden und, und. Und dann ist eins meiner Lieblingsdinge passiert. Ich bin in den Kreistag gegangen und habe im Kreistag dafür geworben, dass der Landkreis doch bitte mit der Stadt Hildesheim Verhandlungen aufnimmt im Falle eines Veräußerns an jemanden, der nicht dieses Grundstück für die Schule freihalten würde, ein Vorkaufsrecht dafür zu ziehen. Also nochmal, der Landkreis sollte Verhandlungen aufnehmen mit der Stadt, ob das möglich wäre. Ich sag's mal, ein Gespräch führen. Ja? Also der Landrat geht zum Bürgermeister, ja, Land und Stadt, und sagt, hey, das ist wichtig für die Schule. Wenn das an irgendeinen Investor aus dem Ausland geht oder wie auch immer, könntet ihr euch vorstellen, es gibt einen Bebauungsplan, nur Schule und öffentliche Verwaltung, da für uns ein Vorkaufsrecht zu ziehen, die Frage zu stellen. Da habe ich also eine kleine Rede in der Fragestunde gehalten mit allseitigem Applaus und dann ist dieser Antrag abgelehnt worden.
Weil?
Den die CDU gestellt hatte und die nicht die Mehrheit im Landkreis stellt. Das ist gelebte Politik. Und bei den Ablehnenden waren durchaus Schulelternratsmitglieder dabei, die mit mir diesen Antrag mehr oder weniger...
Krass.
Also tatsächlich hat die, das wusste ich überhaupt gar nicht, ich war auch überhaupt nicht politisch geführter, die CDU hat den Antrag gestellt. Und es haben alle zugestimmt und haben es dann tatsächlich abgelehnt. Ich kann es ja kurz machen. Das Ganze führte so weit, dass also am Ende, wir haben also auch institutionelle Anleger dazu gebracht, sich darum zu kümmern, eventuell die Schule gleich zu bauen. Es ist wirklich so auf die Spitze getrieben worden, dass Matthias und ich am Ende das Ding gekauft haben, um dann tatsächlich sicherzustellen, dass der Landkreis dieses Grundstück kaufen kann. Und das war tatsächlich auch die erste Amtshandlung.
Du kannst mir aber nicht sagen, dass das der primäre Grund war. Also da sind auch wirtschaftliche Motivationshintergründe dabei.
Also das war wirklich eine Geschichte, die über 4 Jahre von mir aktiv betrieben wurde. Ja, und ich tatsächlich Gespräche mit der GBG, der Volksbank und geführt habe und die gebeten habe, das für die Schule zu erwerben. Wir haben uns also, ich sag mal, 2 Wochen vor Ablauf der Ausschreibungsfrist darum beworben.
Ja.
4 Jahre wirklich nur als Ehrenamtlicher, gerade mit dem Hintergrund, ich will mir ja nicht vorwerfen lassen, dass ich als Schulelternratsmitglied oder Mitglied des Schulvorstands da jetzt privatwirtschaftlich was mache und auch noch einen Vorteil draus ziehe. Ja? Ja. Wir haben das also wirklich erst gemacht, als nicht klar und nicht garantiert war, dass das da.
Man muss halt jetzt wissen, es ist jetzt nicht eine kleine Hütte, das ist eine große Immobilie, die kostet ein paar Millionen und da steckt schon was dahinter. Also das muss man
ja vor allem können. Ist es eine riesengroße Hütte, die tatsächlich als einzige Nutzung bis jetzt Schule und öffentliche Verwaltung hatte.
Und was wollt ihr jetzt daraus machen? Wollt ihr die Immobilie entwickeln?
Oder wir müssen als erstes tatsächlich erstmal den Bebauungsplan ändern.
Okay. Okay. Aber hast du trotzdem schon eine Vision für die Immobilie?
Ja.
Und die lautet?
Gesundheit und Soziales.
Okay. Aber nichts mit Praxis oder sowas?
Nein, tatsächlich in Richtung betreutes Wohnen, Jugendgruppen,
okay.
Behindertengruppen,
okay.
Autistensprechstunde.
Ja. Das ist aber auch wieder so typisch ein Carsten Pauling-Move, dass du gar nicht so irgendwie jetzt Immobilien investierst und sagst, ich kaufe jetzt irgendwie 2 Straßen auf und dann habe ich da irgendwie 100 Wohneinheiten und habe eine Miete, sondern du kaufst eigentlich eher oder fast ausschließlich nur Gewerbeimmobilien und machst daraus irgendein Geschäft.
Ja, tatsächlich finde ich Gewerbemieter viel, viel sachlicher und viel objektiver als den einzelnen Wohnungsmieter. Das ist jetzt aber nur eine Philosophiefrage von mir,
ja,
weil meine Zeit sehr begrenzt ist. Und ich weiß, dass Wohnungsverwaltung heute ein sehr seltenes Gut ist und auch sehr, sehr ja, filigran und sehr anspruchsvoll. Und es ist einfacher, sich mit einem Geschäftsführer auseinanderzusetzen, weil der einfach ganz klares Ziel hat. Der will nämlich, dass sein Geschäft da gut läuft und dafür gibt er mir Vorgaben und die erfülle ich und dann ist es ein guter Mieter. Und das ist eine Geschichte auf Augenhöhe. Ich habe relativ wenig soziale Komponenten dabei und auch sehr wenig subjektive Komponenten dabei.
Nein, du könntest ja theoretisch all diesen sozialen Stress könntest du ja outsourcen an die Verwaltung. Ich glaube viel eher, dass du einfach unternehmerisch geprägt bist und einfach Spaß daran hast.
Musst du mir das jetzt rauslocken? Nein, natürlich macht es mir mehr Spaß, mit anderen Unternehmern etwas zu entwickeln. Aber in diesem Fall geht es wirklich darum, dass wir, ich habe den Move, wie du das so schön sagst, wir wollten schon mal ein integriertes Studentenwohnheim bauen. Das okay. war damals Caroline Reulicke von den Lammetal-Werkstätten. War die eigentlich schon hier?
Nein, noch nicht.
Das ist die tollste unternehmerische Frau hier im Bereich Hildesheim. Also bitte.
Okay.
Caroline Reulicke.
Jetzt erst Caro, recht.
Wenn du das hörst, du musst hierher.
Jetzt erst recht.
mit der wollten wir tatsächlich ein Behindertenwohnheim zusammen mit einem Studentenwohnheim bauen. Also wirklich Integration. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir das dahin. Also auf jeden Fall vielleicht ein paar Studenten, ja, also junge Leute zusammen mit, ob es nun Behinderte sein werden oder einfach eine soziale Wohngruppe in irgendeiner Art und Weise. Aber die Komponente finde ich halt sehr spannend und ich finde immer, es muss alles zusammenbleiben. Ich wollte es auch an die Polizei vermieten, aber die haben nicht die Weitsicht.
Okay.
Das muss man einfach mal okay. so sagen. Die brauchen unheimlich viel Raum und alles. Und es ist das Letzte, das irgendwie innerstädtisch okay. was in ihrer Nähe entsteht. Ja. Aber das schaffen die nicht. Und jetzt bin ich einfach der Meinung, dass wenn wir da sowas machen und die ersten Gespräche laufen natürlich, ja,
ja, ja.
Dass das in die Richtung geht, dass dann auch Gesundheit, ja. Soziales unter ja. einem Dach.
Das Witzige ist ja, du hast mir auch so ein bisschen erzählt, wie das Ganze entstanden ist. Und du warst da mit Matthias Jung im Urlaub gemeinsam. Und dann habt ihr mir darüber gesprochen, habt gesagt, guck mal, da wird eine Immobilie frei und wollen wir das nicht machen und so. Und dann,
das ist jetzt,
ja, okay, und wir machen das.
Jetzt will ich auch keinem anderen Investor Unrecht tun, zumal ich auch durchaus freundschaftliche Verbindungen dazu habe. Aber ich hatte halt gehört, dass es abgerissen werden sollte. Und wenn man sich diese Immobilie anguckt, ich weiß nicht, da ist so eine begrünte Tiefgarage in der Mitte mit so einer warst du da mal
drin? Ja, ich kenne die.
Mit im Grunde eine kleine Parkanlage und es ist wirklich eine gute Substanz mit ganz viel Kupfer und Metalldächern und also wirklich einfach gut und das abzureißen kann sich mir, das erschließt sich energetisch auf keinen Fall und auch nicht nachhaltig Und es ist halt Wohnraum in der Innenstadt. Ich finde, das ist... Und Matthias und ich waren tatsächlich auf dem Rückweg vom Skiurlaub und das war, wir sind lange befreundet, aber es ist unser erstes gemeinsames Geschäft gewesen und haben dann uns, ich sag mal, in Rage geredet und haben gesagt, nee, das können wir nicht abreißen. Das ist natürlich immer ein Risiko, wenn man einen Bebauungsplan hat, der einem nicht viel Luft lässt.
Das heißt, da sitzen dann Carsten und Matthias in dem Porsche und die fahren zurück und sagen, ey, die wollen abreißen. Nee, machen wir nicht.
Hast du gerade Porsche gesagt?
Wahrscheinlich, oder?
Also, wir fahren in Skiurlaub und fahren dann, weil Matthias fährt E-Auto und das ist reichweitentechnisch immer so eine Sache, fahren wir mit meinem Dieselbus und packen den voll.
Welchen denn? Was für ein Bus denn?
Eine V-Klasse.
Oh, okay. Immerhin. Schön.
Ja? Ein Marco Polo Camper. Und wirklich wahr.
Du hast ja auch generell eine Automobilleidenschaft, ne? Also, wir beide lieben Porsche-Fahrzeuge. Das darfst du zugeben, ist alles gut.
Lieben ist wenig, ich bin verrückt danach. Nein, tatsächlich habe ich, also allein über den Autohandel, jahrelang haben Freunde von mir über meine alten Karren gelästert und als es dann tatsächlich zu Garagengold wurde, waren sie dann ein bisschen leiser. Also ich habe tatsächlich eine ganz ausgeprägte Autoleidenschaft und auch immer noch gerne basteln dran und sogar, ich habe ja zwei Töchter, sogar die teilen das ein bisschen und meine kleine Tochter macht jetzt ihren Motorradführerschein, wo ich mich sehr drüber freue, weil cool. Ich auch noch unheimlich gern Motorrad fahre.
Und auch Rad. Bist du halt mit dem Rad hier, glaube ich, ne?
Natürlich bin ich mit dem Rad hier. Nein, also das ist wirklich so, wer in Hildesheim Auto fährt, hat wirklich, also als Hildesheimer in der Innenstadt, hat wirklich selber Schuld.
Okay.
Also gut, ich wohne jetzt hier natürlich auch so, dass man mit dem Auto nicht mal in die Nähe kommt, ne? Das ist seit 3 Jahren meine Lieblingsbaustelle hier vor der Tür.
Das ignorieren wir erstmal kurz.
Bist du mit dem Auto hier? Wo hast du denn geparkt?
Ja, wir ignorieren das einfach mal kurz. Du hast die Immobilie mit von den Harzwasserwerken. Du hast aber auch noch andere so Prestige-Objekte hier in Hildesheim, wo man einfach kennt. Zum Beispiel die Andreas-Passage. Zum Beispiel aber auch Villa del Angelo. Wie kam diese Immobilie zustande?
Immer mit Freunden.
Das ist dein Main-Credo, würde ich es jetzt mal nennen, dass du immer mit Freunden Geschäfte machst.
Tatsächlich, bei der Villa del Angelo musste ich meinem Freund aus der Bredouille helfen und das ist 15 Jahre her und das hat ein sehr gutes Ende genommen, weil ich eigentlich erwarte, dass er jetzt nach so langer Zeit das mit seiner Tochter alles wieder selber übernehmen kann. Ich glaube, in eine geschäftliche Bredouille kann jeder mal kommen, gerade in der heutigen Zeit. Wenn ich mir allein die Baustelle hier angucke, da können ganz viele Leute nichts für und sind trotzdem hinterher insolvent.
Ja,
wenn ich mir meinen kleinen Eismann angucke, alle zu Dalino gehen, das ist hier in der Dammstraße, dieser kleine Eisladen, der hat nur noch 30% Umsatz und weiß gar nicht wohin und das Eis ist lecker. Also ist in eine Schieflage kann jeder mal kommen und dann braucht man Freunde. Braucht man Freunde und ein verlässliches Geldinstitut, was vielleicht einem auch nochmal die Stange hält. Das hat in diesem Fall auch tatsächlich jemand in Hildesheim gemacht, das war ganz toll. Und bei mir hört bei Geld halt nicht die Freundschaft auf und das hat ein gutes Ende genommen, das hat sich auch wirklich ausgezahlt, das ist ein tolles Konzept. Also
aber man hört das ja wirklich selten, dass das mit Freunden so gut funktioniert, wenn man befreundet ist und dann daraus Geschäft machen will, weil manchmal ist es ja auch so, man kann den Freunden nicht das sagen, was man eigentlich sagen will, weil es eben noch…
Da gibt es sehr viele Tränen, das ist wirklich so, ich habe das auch schon mit Freunden versucht und es hat nicht geklappt, da muss man tapfer sein. Und die Freundschaft behalten und einfach akzeptieren, dass man keine Geschäfte mehr macht. Aber da gibt es auch 2, 3, 4 von. Die Angesprochenen wissen jetzt, wen ich meine. Wir sind halt immer noch Freunde und fahren zusammen in Urlaub oder trinken ein Bier zusammen.
Okay.
Oder einen Kaffee.
Okay.
Aber machen keine Geschäfte mehr. Und andersrum, ich bin Einzelkind, ich habe 2 beste Freunde, die sind wie meine Brüder seit 40 Jahren. Und das ist nicht so dahergesagt, ne? Sondern
wer ist das? Wer sind die beiden?
Darf man das jetzt? Ich weiß gar nicht, ob die genannt werden wollen.
Von Schulzeiten, von Unizeiten?
Unizeiten und einfach aus meiner Jugendzeit, das sind Bernd und Ben, die beiden wissen, wer gemeint ist. Und das ist halt wieder, sind wirklich wie Brüder für mich. Und
Sag mal, meinst du, du hast ja ganz am Anfang gesagt, alleinerziehende Mutter, meinst du dadurch, dass vielleicht sogar du eben, dadurch, dass die Vaterrolle gefehlt hat, dass du selber diese Rolle einnehmen musstest und deswegen auch so ein, jetzt nimm mir das nicht böse, aber Alpha-Tier geworden bist?
Das ist durchaus möglich, ja. Ich glaube schon, dass man, also ich bin mit meiner Oma und meiner Mutter groß geworden. Es waren also...
Du warst ja in meinem Haus.
Genau, und es gab noch meine Cousine, die bei uns war, ja. Und oben wohnten noch 2 alte Tanten. Also tatsächlich war ich Frauen umgeben, ja. Und ich glaube schon, dass...
Wie in der Praxis jetzt.
Ja, das zieht sich durch. Und zwei Töchter bekommen und einen Hund und eine Stute. Ja, also es ist wirklich
das zieht's durch.
Ganz irre. Es ist also, aber ich wollte damit sagen, dass ich glaube schon, ich gedrängt wurde und wollte es vielleicht aber auch, da so eine Männerrolle zu übernehmen und vielleicht dann auch, das setzte sich fort mit Klassensprecher oder Semestersprecher. Mhm. Schon irgendwie, ich habe mich gefühlt nicht vor Verantwortung gedrückt und ich glaube, ich habe auch nicht sehr viel Angst.
Hm. Ja? Hattest du in deiner ganzen Laufbahn auch irgendwie Mentoren um dich herum? Irgendwie ältere Unternehmer, die du nach Rat gefragt hast oder Freunde, die dich mal beraten haben? Wen hast du gefragt, wenn du nicht wusstest, ob du was machen sollst oder nicht?
Oder mal selber entschieden? Das ist eine ganz gute Frage und jetzt muss ich gut überlegen, weil ich glaube, viele in der Rolle sind. Ich habe auf jeden Fall, auch wenn ich sehr viel und sehr gerne rede, auch immer zugehört. Und ich glaube auch, dass man mit Neid und Missgunst nicht glücklich werden kann. Deswegen habe ich viele erfolgreiche Menschen um mich gehabt, die ich bestimmt um Rat gefragt habe. Aber ich muss jetzt wirklich überlegen und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt Namen nennen sollte, weil das denen nicht. Aber es gibt schon Unternehmer in meinem Umfeld, mit denen ich mich immer wieder ausgetauscht habe. Und wie gesagt, diese beiden, Bernd und Ben, gehörten ganz früh dazu. Wir haben fast alles, was wir gemacht haben, gemeinsam gemacht. Und da ist, glaube ich, ganz viel Gehirnschmalz auch zusammengeflossen. Wenn du uneigennützig zusammenarbeitest, ist das halt immer ein sehr gutes Team.
Und du bist aber immer noch, trotz der ganzen wirtschaftlichen Erfolge, oder gerade deswegen vielleicht auch, immer noch sehr sozial veranlagt. Bei unserem letzten Termin hast du mir gesagt, es ist 12 Uhr, ich muss los. Und da habe ich gefragt, wohin musst du denn? Und dann meinst du, ich muss in die Kufa. Ich muss jetzt nämlich Zähne operieren von Obdachlosen. Da dachte ich, krass.
Ja, also das darf man doch nicht laut sagen.
Aber das ist schon, es hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ich dachte so, der Typ wuppt hier jede Immobilie nach der anderen und ist sehr erfolgreich, aber trotzdem noch sozial veranlagt. Das schätzt, also das ist schon was sehr Bemerkenswertes.
Tu Gutes und rede drüber, nee, ne? Also, das hat mich, ich erzähle die Geschichte, wie sie wirklich ist. Das habe ich das erste Mal gemacht.
Okay, okay.
Das habe ich tatsächlich das erste Mal gemacht, weil ich einen Freund von mir getroffen habe. Thorsten Nowak, den kann ich ruhig nennen, der 10, 12, 13 Mal im Jahr mit einem extra dafür gegründeten Verein auf eigene Kosten für Obdachlose grillt und kocht. Und zwar auf einem Niveau, dass es jeden Foodtruck in die Ecke stellt. Also nicht irgendwie einfachst, sondern mit wirklich ganz innovativen, tollen Sachen, die du für viel Geld verkaufen könntest, mit einem Equipment, was total professionell und schick aussieht und über Stunden und Stunden eigenes Geld da reinsteckt, und der hat mir erzählt, dass sie das machen und sie sagen, sie würden das gerne erweitern und haben jetzt noch eine Altkleidersammlung, dass sie Secondhand-Kleider da rausgeben, und er sagt, sie hätten gerne das Zahnmobil, sie haben aber keinen Zahnarzt dafür. Und ich war wirklich so gerührt über die Geschichte, dass Thorsten hatte ich nicht so eingeschätzt. Also das war immer ein netter Kerl, aber dass er wirklich
Hildesheimer?
Ja, okay. Charity so macht, und das ist ganz viel Zeit und ganz viel, ja, und dann habe ich gesagt, na klar mache ich das. Und dann ist das ganz irre gewesen, dass ich in der Praxisgruppe bei uns gefragt habe und gesagt habe, wer würde mitkommen? Ohne Geld, auf dem Samstag, und es gibt nicht mal Stunden dafür. Und ich weiß, wie das bei Notdiensten ist. Oh, ja. Und ich will jetzt nicht lügen, aber von 60, die ich gefragt habe, haben 55 gesagt, sofort bin ich dabei. Und die brauchten wir nun gar nicht, weil die kommen mit einem vollen Equipment. Das war ganz, ganz klasse, sodass ich nur meine Stammhelferin, mit der ich alles zusammen mache, die Steffi, mitgenommen habe. Und das war auch toll. Und da, die kam mit einem ganz, ganz klasse Team, sodass wir das auf jeden Fall weitermachen und auch weiter betreuen wollen. Aber das war nicht meine Idee. Aber ich wollte mich da unheimlich gerne anschließen, weil ich gesehen habe, dass jemand anders so selbstlos, und das ist kein reicher Mensch, sondern das ist wirklich Hobby und gutes Tun in eins. Aber trotzdem glaube ich, dass man sich, wir machen Breitensport ein bisschen, die Invaders-Jugend liegt mir sehr am Herzen, weil sie halt die dicken Jungs von der Straße holen. Mhm. Das finde ich klasse, die unterstützen wir. Ich habe ein Faible für Afrika, weil ich glaube, da ist Armut tatsächlich vorhanden und wir müssen den Leuten vor Ort helfen, um die erst gar nicht in diese Migrationsnot zu bringen. Und da haben wir mit der Michelsen-Schule eine Partnerschule in Tansania, die habe ich vor 2 Jahren besucht und das ist im Moment mein größtes Projekt. Ich habe noch eine Straßenkindergruppe in Nepal, die wir unterstützen. Also wenn es jemanden gibt, der nicht weiß, wo er mit seinen Spenden hin soll, also das ist Vereine mit Spendenquittung. Und da merkt man einfach, es gibt so viele Leute mit Geld, auch hier in Hildesheim, aber es gibt ganz wenig Stiftungen. Oder sie sind so dezent Hidden Champions, dass man es nicht sieht. Das wünsche ich mir natürlich, aber viel Geld geht halt an diesen Menschen, die es eigentlich brauchen, vorbei. Und wir müssen unser Know-how und unser Geld in die dritte Welt schicken, um das Leben da besser zu machen. Das ist meine feste Überzeugung.
Krass, da hoffe ich, dass einige Podcast-Zuhörer vielleicht sogar, die irgendwie, wir können die nicht erreichen über LinkedIn oder so, da hast du eine Mailadresse oder so, wenn du mal was.
Tatsächlich bin ich Social Media ganz, 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 ganz schlecht. Aber über die Michelsen-Schule kommt man auf den Link der Partnerschule und das ist also überhaupt gar kein Problem. Die sind da besser vernetzt, als ich es bin. Aber ich bin auch überall erreichbar. Das ist
Wir haben ja viele Zuhörer und wir haben auch überwiegend Geschäftsführer, leitende Angestellte, wirtschaftlich interessierte Menschen als Zuhörer. Und von daher, vielleicht bringt es ja was, dass wir es erwähnt haben. Okay, aber hast du noch andere so Prestige-Immobilien oder andere noch Gewerbegesellschaften, wo du sagst, das ist auch noch ein Projekt in Hildesheim, das kennt man wahrscheinlich, außer jetzt Andreas Passage und Villa Angelo?
Ja, aber die müssen wir jetzt hier nicht, ich bin immer ganz froh, dass man noch so ein ganz bisschen hidden ist, also das ist so.
Aber noch ein paar Mal stiller Teilhaber an einigen Objekten.
Ja, tatsächlich haben wir ein ganz tolles Behindertenwohnheim entwickelt und gebaut. Das ist sehr schön. Wir sind noch voller Ideen zukünftig für den Bismarckplatz. Da ist noch die HWK drin. Ja.
Du warst ja auch mal in der Orangerie beteiligt oder sowas, oder?
Gründer der Orangerie. Jetzt ganz viele, die das jetzt Gründer und dann auch wieder Aussteiger aus der Orangerie. Aber ein ganz spannendes Projekt, da ist ja sehr viel in dem Gebäude passiert, was Startups angeht und war eine ganz tolle Zusammenarbeit mit den Professoren für Entrepreneurship aus der HWK. Das war ein ganz toller Kontakt, der ist auch geblieben und mit der HWK sind wir auch noch sehr verbunden und was da passiert auch ist.
Was machst du eigentlich, weil du brauchst ja auch immer mehr Personal, brauchst ja auch mal junge Zahnärzte, was machst du eigentlich was bietest du an Employer Benefits, was machst du an Werbung, dass du an junge Zahnärzte kommst?
Also es ist ganz schwierig. Wir haben natürlich auch alles, was auf Social Media möglich ist, abgegrast. Da gibt es ja ganz viel, sprießt ja wie Pilze aus dem Boden, die uns dann ansprechen. Aber man merkt einfach, dass der Markt in Hildesheim für Fachkräfte, was Zahnarzthelferinnen oder ich muss ja MFAs sagen, ist einfach begrenzt. Und dann kriegen jetzt 10 Leute, wenn sie an meiner Praxis vorbeifahren, ihre Nachricht. Die haben sie aber auch letzten Monat schon gekriegt und vorletzten Monat. Und ich glaube, es hilft nichts als über Mundpropaganda und wirklich einen guten Ruf, sehr viel selber ausbilden, sehr viel offen sein für Quereinsteiger. Wir sind jetzt an einem Projekt dran, wo wir versuchen, wirklich gezielt aus dem asiatischen Raum, ich glaube, das ist Vietnam ein großes Thema, Menschen vorher schon mit Deutschkenntnissen auszustatten und dann hier zu integrieren, wenn das möglich ist.
Krass, da sehe ich eine Parallele zu Kutschera. Der hatte mal im Podcast mal erzählt, dass er da 10, 11 Mexikaner hergeholt hat.
Ja, tatsächlich, es gibt ja keine andere Möglichkeit. Wir kämpfen wirklich damit und jetzt kommt wieder der Migrationshintergrund. Ich will nicht lügen, aber ich hätte jetzt mal gesagt, dass wir 10 Nationalitäten bei uns haben. Und
international.
Ja, was gut ist, weil auch unsere Patienten, gerade im Kinderbereich, wenn ich jetzt bei den Migranten gucke, Flüchtlingen, ist es wirklich nötig, dass wir auch Arabisch sprechende oder wenn es jetzt um Algerien, Marokko oder sonst Französisch sprechende Mitarbeiter haben, das hilft sehr, Ukrainisch, Russisch sprechend, wobei das ganz schwierig ist, wenn es Russen sind und Ukrainer sich dann, also das hat dann auch immer Befindlichkeiten, da kann die Not noch so groß sein, aber das ist ein ganz schwieriger Ansatz, auch für die Berufsschulen, wirklich Menschen mit Migrationshintergrund, mit schwierigen Deutschkenntnissen, da fehlt uns noch ganz viel. Wir haben also einen internen Unterricht etabliert bei uns jetzt noch zusätzlich. Wir haben zum Glück, gerade was die Abrechnung angeht, was sehr schwierig ist für viele junge Menschen, haben wir sehr gute Mitarbeiter, die jetzt bei uns internen Unterricht noch zusätzlich zum Berufsschulunterricht machen. Und das ist auch wieder für viele kleine Praxen gar nicht zu leisten. Mhm. Ja, und wir tun uns jetzt auch noch mit mehreren großen Praxen in Hildesheim zusammen und wollen überlegen, wirklich auch da Synergien zu bilden und im Grunde Fortbildung anzubieten und damit dann auch Menschen zu uns zu bewegen, zu sagen, okay, wir machen eine etwas andere Art der Ausbildung. Wir nehmen Leute aus dem Hotelfach auf, die wir dann fortbilden. Die können an der Anmeldung genauso gut Termine vergeben. Nur halt im Fachbereich ist es sehr schwierig. Ne? Mhm.
Carsten Paulik, wir haben das Jahr 2030 und du blickst zurück auf deine letzten Projekte in den letzten 6 Jahren, von 2024 bis 2030. Was hat sich vielleicht verändert? Hast du plötzlich 500 Mitarbeiter? Hast du 3 Praxen mehr? Hast du neue Immobilien? Hast du nochmal ein besonderes Projekt, was noch ansteht? Was kommt noch?
Ich glaube, das ist jetzt der dritte Versuch, dahin zu lenken. Ich habe tatsächlich ein ganz neues, tolles Projekt. Und das ist so geheim, dass ich da gar nicht viel drüber sagen kann. Außerdem kann ich nicht gut reden, weil ich so grinse, wenn ich darüber nachdenke. Wir wollen Medizin anders denken. Und
okay, Punkt. Wir wollen Medizin anders denken.
Ja, wir wollen Medizin
anders denken. Reicht das als Spoiler?
Das reicht als Spoiler.
Und wenn wir in einem Jahr wieder mit dir einen Podcast machen, dann wissen wir mehr?
Dann steht der Bau.
Okay. Okay, das reicht wirklich erstmal. Carsten, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Ehrlich?
Ja.
Bei mir auf dem Balkon. Ich lade dich ein und weißt du warum.
Habe ich erwartet. Ich habe schon mal ein Bild gesehen. Hast du mir mal gezeigt.
Tatsächlich bei mir auf dem Balkon. Kalmberger Graben spazieren gehen. Café Viva. Hildesheim ist so schön.
Carsten, danke, dass du da warst. Ich habe so ein bisschen verstanden, was du machst, wer du bist und wie du wirtschaftest. Ich glaube, wir hätten noch 3 Stunden weiterreden können. Wir haben gar nicht gesprochen darüber, dass du früher Eintracht-Gesellschafter warst, dass es noch ein paar andere Projekte gibt, was du noch so alles machst. Aber ich glaube, du bist gesetzt. Wir machen nächstes Jahr mit dir wieder eine Podcast-Folge und vielleicht können wir dann schon darüber sprechen, was du gemeint hast mit wir wollen Medizin neu denken.
Vielen, danke. Vielen Dank. Ich kann mal an alle Zuhörer sagen, dass ich echte Vorbehalte hatte und auch ein bisschen ängstlich war, weil ich den Hang habe, mich um Kopf und Kragen zu reden. Aber es ist ein ganz tolles Ambiente hier. Wenn der Hassan euch anspricht, nutzt das. Es ist ein tolles Ding und der Hassan ist ein toller Typ. Vielen Dank.
Danke für die Gelegenheit. Danke, danke.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.